Der Apostel Paulus beendet seinen Brief an die Korinther, und zwar den nach unserer Rechnung zweiten Brief an die Korinther, mit folgendem Satz: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, wer eine Gotteserfahrung beschreibt, kann nicht damit rechnen, von jedermann verstanden zu werden. Auch dann nicht, wenn er sich das wünscht. Das mag eine enttäuschende Erfahrung sein, denn im täglichen Leben erwarten wir, dass sich jedermann verständlich ausdrückt. Umso schmerzlicher empfinden wir es darum, wenn wir gelegentlich an die Grenze unserer Sprache stoßen. Insbesondere dann, wenn wir eine Gotteserfahrung beschreiben. Denn dann wollen wir mit unserer Sprache ja nicht etwas verbergen, sondern offenbaren. Dabei nicht verstanden zu werden, wirft uns auf uns selbst zurück und auf die Erfahrung, die wir eben mitteilen wollten. Das alles trifft auch auf die Sprache der Bibel zu. Denn sie ist eine Sprache, die Gottes Erfahrung und Gottes Wirklichkeit beschreibt. Da gibt es sprachliche Wendungen und Begriffe, die scheinbar jedermann versteht. Wie zum Beispiel die Gnade Jesu Christi oder die Liebe Gottes. Aber ein Ausdruck wie die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bleibt den meisten fremd. Das ist umso erstaunlicher, da der Begriff Gemeinschaft zu unserem täglichen Leben gehört und allgemeingut ist. Offensichtlich ist es also der Heilige Geist, der uns Mühe macht. Die Liebe Gottes scheint noch für jedermann ein Begriff zu sein, auch wenn manche an ihr zweifeln. Was die Gnade Jesu Christi ist, glauben viele noch verstehen zu können, auch wenn sie für sich selbst diese Gnade nicht annehmen können. Aber die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist ihnen unverständlich. Wenn man an die Grenze der Sprache stößt, steht man vor einer größeren Wahrheit, einer größeren Wahrheit, als man sie bisher gekannt hat. Wahrheit aber wird nur durch Erfahrung zugänglich. Man kann sie erst, wenn überhaupt, im Nachhinein verstehen. So ist das auch mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sie wird uns zugesprochen, wie die Gnade des Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters. Sie, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, gehört offenbar zu jenen großen göttlichen Wahrheiten, zu jenen großen göttlichen Wirklichkeiten unseres Lebens, von denen wir leben ohne sie genauer zu kennen, die uns umgeben, ohne dass wir genug damit vertraut wären. Zum Wesen der großen göttlichen Wahrheiten aber gehört es, dass sie sich uns mitteilen möchten. Sie bestimmen nicht das Leben wie die Naturgesetze. Deren harte Wirklichkeit bekommen wir oft dann zu spüren, wenn wir sie verletzen. Die Gotteswahrheiten aber sind Personwahrheiten, keine Naturgesetze. Und sie wollen als Person wahrgenommen werden. Das betrifft auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir können also mit unserem Wunsch zu verstehen und verstanden zu werden an dieser Stelle nicht weiterkommen, es sei denn, dass mit unserer Person etwas geschieht. Und zwar, dass unsere Person zu unterscheiden lernt zwischen dem Alltäglichen und Selbstverständlichen des Lebens und der tieferen, verborgenen Wahrheit Gottes. Jene verborgene Wahrheit, die sich uns mitteilen will, nicht weil wir das so wollen, sondern weil das zu ihrem Wesen gehört. Weil sie in sich die Sehnsucht trägt nach Gemeinschaft mit uns Menschen. So ist es eine alltägliche und selbstverständliche Erfahrung von Liebe und Gnädigsein und Gemeinschaft, die wir kennen. Wenn wir davon reden, werden wir von jedermann verstanden. Es gibt aber hinter diesen alltäglichen Selbstverständlichkeiten eine Wahrheit Gottes, die sich uns mitteilen will an der Grenze unserer Sprache und unseres Verstehens. Gerade darum, weil sie nicht mit Selbstverständlichkeit von jedermann verstanden wird. So aber, wie die Liebe Gottes nicht unserer Vorstellung von Liebe gleichzusetzen ist, und wie die Gnade Jesu Christi nicht mit unserem Gnädigsein im täglichen Leben verwechselt werden sollte, so ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes nicht mit der Erfüllung unseres natürlichen Gemeinschaftsbedürfnisses gleichzusetzen. Was aber ist sie dann? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gnade, Liebe und Gemeinschaft sind Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens. Als Bedürfnis und Erfahrung durchdringen sie jeden Bereich unseres Daseins. Unseres Daseins, das vom Tode gezeichnet ist. So ist Gnade, Liebe und Gemeinschaft ein vom Tode gekennzeichnetes Bedürfnis des Menschen nach Leben. Es macht das Leben lebenswert und lässt uns gleichzeitig den Stachel des Todes umso deutlicher fühlen. Insofern wir im täglichen Leben Gnade, Liebe und Gemeinschaft erfahren, gewinnt unser Leben Sinn, Freude, Farbe und Glück. Insofern wir aber die Zerstörung und auch den Verlust von Gnade, Liebe und Gemeinschaft erleben, geraten wir an den Rand des Lebens und für unser Gefühl damit auch oft an den Rand eines Abgrundes. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, wie Paulus das ausdrückt, ist gekennzeichnet durch die Person Christi. Darum sagt er nicht Gnade, sondern Gnade des Herrn Jesu Christi. Die Liebe Gottes ist Liebe göttlicher Art, erfüllt von Gottes Wesen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist Gemeinschaft, wie sie dem Besonderen, dem Heiligen Geist eigen ist. Sie kennenzulernen bedeutet, ihn kennenzulernen. Ihn kennenzulernen bedeutet, ihn zunächst einmal von uns selbst und all den Geistesrichtungen und all den Geistern, auch den guten Geistern, zu unterscheiden. Ihn nicht als ein Fluidum wahrzunehmen, das unsere Gefühle einmal erfüllt oder einmal verlässt, sondern ihn als ein Du von mir selbst und meinen Gefühlen, auch den religiösen, zu unterscheiden. Der Heilige Geist ist nicht religiöses Gefühl. Der Heilige Geist ist der besondere, eigene, andere Geist. Der Geist Gottes. Seine Gemeinschaft, Gemeinschaft seiner Art gemäß, Gemeinschaft, die gekennzeichnet ist durch ihn selbst, ist nur möglich im Gegenübersein, nicht in ihm aufgehen. Es gibt vieles im Leben, worin der Mensch aufgehen kann. Im Heiligen Geist kann man nicht aufgehen. Es widerspricht seinem Wesen. Der Heilige Geist ist kein Wasser, in dem man schwimmen kann, sondern er ist ein Du. Er ist wesenhaft. Etwas, das gegenübertreten will, das ruft, mitteilt, aber sich selbst bleibt. Seine Gemeinschaft bedeutet also ihm gegenüber sein, ihn befragen, in Fragen unseres Lebens, in Entscheidungen, in Sorgen und Ängsten, die uns besetzt halten, in der Suche nach Orientierung und schließlich im Finden unserer selbst. Jene uralte Suche, in der der Mensch lebenslang unterwegs ist, die Suche nach sich selbst. Er, dieser besondere Geist, das heißt der Heilige, der Andere, ist die Gegenwart Gottes für uns. Man kann über Gott vieles denken. Man kann von Gott manches verstehen und manches nicht. Und man kann über Gott vieles sagen. Aber ihm begegnen kann man nur im Gegenüber zum Heiligen Geist. Aus ihm spricht die Liebe Gottes, die sich so kristallklar zu unterscheiden beginnt von dem, was unsere Liebessehnsucht ist. Und dennoch die einzige, die unsere Sehnsucht stillen kann. Von ihm und durch ihn widerfährt uns die Würdigung, die die Bibel Gnade Jesu Christi nennt. Gnade Jesu Christi bedeutet, dass uns Würde begegnet, zugesprochen wird. Das erfahren wir allein aus dem Reden, aus dem Begegnen mit und in dem Heiligen Geist. Durch ihn und letztlich nur durch ihn erfährt der Mensch ewiges Leben. In ihm kehren wir heim zu unserem Ursprung und zur Erfüllung unserer Berufung. In der Bibel ist vom Heiligen Geist als erstes die Rede. Dem Verständnis der Menschen der Bibel liegt zugrunde, dass diese Welt und das Leben und die Natur, die wir haben, unser Leib, Seele und Geist, eine Schöpfung des Geistes Gottes ist, der uns in der Person Jesu Christi entgegentritt. Wenn der Mensch darum auf der Suche ist nach sich selbst, kann er sich nur finden in einem Gegenüber, das ihn wirklich kennt. Darum bastelt der Heilige Geist nicht an uns herum wie ein Amateur. Und wie Menschen gelegentlich aneinander herumbasteln, die dem anderen helfen wollen, sich selbst zu finden. Im Heiligen Geist begegnet der Mensch jener Kompetenz über seine Person. Und das ist nun charakteristisch für ihn, der uns kennt bis ins Innerste, unser Wesen erschaut und erfasst, hat er uns doch erschaffen, dass ihn keine tiefere Sehnsucht beseelt, als uns ein Gegenüber zu sein. Dass er all den Vorstellungen widersteht, die wir Menschen von ihm haben, nämlich, wenn überhaupt, er möge uns erfüllen, er möge uns die Probleme wegnehmen, er möge uns führen, möglichst unbewusst, dass wir es nicht merken, aber möglichst gut, wie wir es gerne möchten. Er widersteht jener Sehnsucht des Menschen, die so widersprüchlich ist, frei zu sein und gleichzeitig manipuliert zu werden. Er widersteht der Verlorenheit des Menschen und bedauert ihn nicht, sondern ist nichts anderes als sich selbst uns ein Gegenüber. Das ist der Heilige Geist. Und weil wir Menschen das von Natur aus nicht in uns tragen, weil wir Menschen in unserer Verlorenheit dafür keinen Sinn haben, können wir mit dem Heiligen Geist am wenigsten anfangen. Und wird auch mit ihm am meisten Missbrauch getrieben? in dem sein Name in den Mund genommen wird für alles Mögliche. Der Heilige Geist begegnet uns nicht von ungefähr, nicht aus der Ebene unserer Erlebnisse heraus, sondern er tritt uns gegenüber in einer Geschichte. Wenn der Mensch von sich aus den Geist, nicht den Heiligen Geist, nicht kennen kann, dann liegt das nicht an ihm. Aber die Geschichte Gottes mit uns Menschen ist eine Geschichte des Heiligen Geistes, ist eine Geistesgeschichte. Darum das Werden der Offenbarung Gottes im Alten Testament bis hin zu der Konzentration dieses verborgenen Gottes in einer Person, in Fleisch und Blut, in Jesus Christus. Wohl uns, wenn wir und dass wir mit diesem Namen Gnade verbinden, der uns gnädig entgegentritt. Aber was mag mit uns geschehen, wenn wir es nicht lernen, durch die Person Jesu Christi hindurch zu dem Gegenüber des Geistes zu gelangen? Die Geschichte hat es gezeigt. Man kann Jesus von Nazareth auf zahllosen Bildern finden, in kitschigen Figuren und in künstlerischen Gestalten. Der Mensch hat der Versuchung nicht widerstehen können, diesem Menschen, Jesus, ein Bild zu geben. Wie sollte er auch anders? Es sei denn, er begegnet der tieferen Wahrheit Gottes im Heiligen Geist. Das Problem ist, dass er da nichts zum Greifen hat, nichts zum Anschauen, dass er es nicht in die Wand hängen kann. Das Problem ist, dass er auf sich selbst geworfen ist und dass sein Geist gerufen ist und nicht seine Sinne. Das ist das Schöne am Heiligen Geist, dass er ganz entgegen der Erwartung vieler Menschen unwahrscheinlich ernüchternd ist. Was glauben Sie, warum im Neuen Testament erzählt wird, manche Leute hätten ihn in der Taufe erfahren? Wasser ist sehr ernüchternd, wenn man hineinfällt. Wasser ist nicht etwas Erhebendes und war auch damals nicht angewärmt, sondern etwas Ernüchterndes. Und ein Mensch mag Gefühle und religiöse Erlebnisse haben, wie er will. Im Wasser kommt er wieder zu sich. Und sehen Sie, darum wird der Heilige Geist damit in Verbindung gebracht. Nicht, dass er das Wasser wäre. Er wird in Verbindung gebracht mit diesem Ereignis, und ich erwähne es hier, als Nüchternheit, Ernüchterung. Denn das ist seine Gemeinschaft, in der er uns gegenübertritt. Dass er nach unserem Geist ruft und nicht nach unseren Sinnen. Oh, habt keine Angst. Er lässt uns mit unseren Sinnen nicht im Stich. Und er verwirft schon gar nicht unsere Naturhaftigkeit und unsere Freude an allem, was man sehen, fühlen, schmecken und greifen kann. Ist er doch der Schöpfer von allem? Wie sollte er sein eigenes Werk verachten? Aber seht, daran rätselt die Menschheit offenkundig bis heute. Woher kommt diese mörderische Verachtung in uns Menschen? Kommt sie vom Leib, von den Sinnen, von den Augen, von den Händen? Diese mörderische Selbstverachtung und damit Verachtung anderer des Menschen kommt aus dem Geist des Menschen. Warum auch immer, wir sind darin gefangen. Er ist die Wurzel all des Übels, das uns quält und uns den Tod bringt. Im Gegenübertreten des Heiligen Geistes, der sich in der Gemeinschaft mit uns treu bleibt, aber begegnet uns ein Geist, der nicht verachtet, sondern ehrt. Wenn Sie wissen wollen, was Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist, dann eine Gemeinschaft, die uns ehrend begegnet. Es ist eine Gemeinschaft, die nicht fürchtet und darum nicht verachten muss, darum aber erheben kann und somit erhebende Gemeinschaft ist. Sie hat ihr Wesen aus dem Herzen Gottes. Wenn er, dieser Heilige Geist, uns die Gnade Jesu Christi zuspricht, sie uns ins Herz gibt, dann hat das nichts mit Demütigung zu tun und mit Erniedrigung. Dann hat das etwas zu tun mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Würde, in der er uns Menschen sucht und unserem Geist in seiner Gemeinschaft ein neues Wesen verleiht. Das kann gar nicht anders beginnen, als in der Art, wie ein Mensch über sich selbst denkt. Und glaubt mir, man kann über andere gar nicht so schlecht denken, wie man über sich selbst denkt. Und es sei denn, darin geschieht in unserem Geist eine Wandlung durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, mögen wir für andere tun und über andere reden, so hoch und so viel, wie wir nur wollen. Wir sind verloren. Keiner, dem wir Gutes getan haben in unserem Leben, kann uns retten. Und niemand, über den wir das Beste gesagt haben, kann uns letztlich helfen, wenn unser Geist uns selbst verachtet. Hier stehen wir auch in der Gemeinschaft ohnmächtig voreinander. Wie will man einem anderen Menschen jenen Geist geben, jenes Bewusstsein der Würde in ihm selbst, das über sich gut denkt und dabei wahr bleibt? Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wenn Paulus einen Brief auf diese Weise beschließt, dann denke ich nicht von ungefähr. Am Ende seiner Worte ist er angewiesen auf die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Er hat geschrieben, was er schreiben konnte. In ihm ist geschehen, was in ihm geschehen konnte. Er hat sich mitgeteilt in der Sprache, die ihm möglich war, ob wir ihn verstehen oder nicht. Dann aber am Ende seiner Sprache ist er angewiesen, auch er, darauf, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Es ist die größte Verheißung, mit der wir diesen Raum verlassen können und in unseren Tag gehen und in unser Leben, wie es uns von Gott zugedacht ist. Amen. Heiliger Geist, der du bist, der du allem Lebendigen zugrunde liegst, verborgene Wahrheit und Wirklichkeit Gottes, der du unserer persönlichen Schöpfung zugrunde liegst, verborgen für unsere Augen. Heiliger Geist, der du uns rufst als die Deinen, der du unseren Geist erhebst, der seinen Blick auf die Erde gerichtet hält, zwischen Hoffnung und Enttäuschung hin und her gerissen wird in diesem Leben, oft genug aller Kraft braucht, um bestehen zu können, geschweige denn sein Leben erfüllen zu können mit Freude und der Gewissheit seiner Bestimmung, der du uns rufst, mit der Stimme Gottes zum Leben. Gegen all die Stimmen, die um unsere Aufmerksamkeit ringen, uns besetzt halten und uns verführen, die uns brauchen und gebrauchen und uns letztlich leer zurücklassen. Du, Heiliger Geist, trittst uns gegenüber und teilst mit uns dich selbst, deine Gemeinschaft. Ich danke dir für die Gnade und die Würdigung Jesu Christi, für das Licht, das du auf ihn wirfst, indem du ihn erfüllst und ihn uns wert gemacht hast, uns die Augen öffnest für das Geheimnis Gottes und unserer Bestimmung. So rufe uns dort, wo wir sind, hier heute Morgen. Rufe uns in die Gemeinschaft mit dir und in die Gemeinschaft des Reiches Gottes. Rufe du uns in unser Leben, dass wir uns dorthin nicht länger geschickt fühlen, manchmal unwillig, sondern mit Freude und Gewissheit unsere Berufung suchen und finden. Du, der du uns wert sein und Würde gibst in dir, löse unseren Geist und erlöse ihn zur Gemeinschaft, die deinen Namen trägt, zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und so lass uns in diesem Leben stehen, in den tausend Formen der Gemeinschaft, die unser Leben ausmachen, Gesuchte und Ungesuchte, Geliebte und weniger Geliebte, Erhebende und Belastende, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit uns allen. Amen.